Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel
Hilde. Herzlich willkommen zum Podcast Die Musikerschmiede und wir haben heute ein Thema. Oh, ich könnte jetzt schon wieder im Strahl kotzen, aber ich bin gespannt, was wir heute so erzählen. Und zwar geht es um Streaming.
Jo.
Hi Manuel.
Hi Saskia.
Manuel, wie stehst du so zu Streaming? Hau mal raus.
Naja, es ist halt mittlerweile die Infrastruktur. Ich finde, man kommt nicht drum rum und das ist natürlich, wo fange ich da an? Ohne geht es ja gar nicht, ja. Weil wenn du es nicht machst, bist du ja gar nicht existent. Das heißt, das ist im Prinzip die Autobahn, die Straße, die alle nutzen. Und selbst wenn du kannst jetzt Spotify verweigern, das machen noch einige Künstler, die ich kenne. Da gibt es andere Plattformen, wo sie sich dann erst 3-4 Monate lang von ihren Fans bezahlen lassen.
Ja.
Und bringen es erst dann auf Spotify raus.
Ja, ja.
Setzt aber voraus, dass du eine Fanbase hast.
Ich wollte gerade sagen, ohne Fanbase bringt dir das ja nichts.
So, und es setzt auch voraus, dass du Produkte hast, die du verkaufen kannst.
Ja, ja.
Wenn du aber jetzt keine riesen Fanbase hast und die meisten Musiker haben das nun mal nicht, wieso sollst du dann 500 Platten pressen? Also Vinyl. Wieso sollst du dann CDs pressen? Das macht wenig Sinn. Also ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich gar nichts mehr analog mache. Du kannst halt so ein Giveaway machen, okay. Aber ich mache es halt jetzt nur noch digital und und es ist natürlich schlimm, weil also es ist halt rum, damit Geld zu verdienen.
Ja, ja, absolut.
Es ist einfach rum.
Ja.
Also ich gehe noch einen Schritt weiter, es kostet ja Geld.
Ja. Ja, darauf wollte ich heute hinaus, weil du hast mich ja schon ein paar Tipps gegeben, weil bei mir ist jetzt ja die erste CD fertig. Das Ding ist, du hast relativ viel auch online, was von dir selbst ist. Ne? Du hast einfach auch viele Sachen online, die du selbst geschrieben hast.
Ja.
Und da ist das natürlich nice. aber sobald du mit Coversongs, beziehungsweise in meinem Fall mit Werken von GEMA-geschützten Komponisten rausgehen möchtest, ist das nicht mehr so nice. Das wusste ich schon, das hat es mir schon so ein bisschen erzählt, aber als ich so realisiert habe und dann davor saß und einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen habe, dachte ich, okay, denn da zahlst du halt richtig drauf.
Naja, die ganze Sache hat, du weißt ja nicht, wie es früher war. Also früher war das so, da musste man quasi beim Verlag um die Rechte erfragen.
Ja, ja.
Und dann hat er dir entweder die Rechte erteilt oder nicht.
Ja.
Meistens hat er sie dir nur geduldet. Das heißt, du konntest das dann machen, aber du durftest das Werk dann nicht verändern.
Ja.
Also das war dann eine sogenannte Bearbeitungsanfrage.
Mhm.
Wenn du es veränderst, dann brauchtest du eine Genehmigung.
Mhm.
Das hat dazu geführt, dass die meisten Leute gar nicht gefragt haben, sondern einfach nur bei der GEMA ausgefüllt haben, Coversong.
Ja.
Und das ist dann in der Regel auch immer okay, weil es interessiert keine Sau, ob da jetzt irgendwie 100 CDs gepresst werden oder nicht.
Ja.
Aber mittlerweile geht das alles nicht mehr, weil auch YouTube-Videos, die du produzierst, die werden gescannt, dann werden die gesperrt, wenn die keine Rechte haben und. Und du musst jetzt eine Lizenz kaufen.
Ja.
Und eine Cover-Lizenz ist einerseits ist super, weil du kannst jetzt fast alles machen.
Ja. Mhm.
Es kostet aber, zum Beispiel bei DistroKid, wo ich bin, 12 Euro im Jahr für einen Song.
Ja.
Und wenn du jetzt ein EP rausbringst mit 6 Coversongs, dann sind das halt sofort 60 Euro.
Ja, bei mir sind es jetzt 8.
Ne?
Ja.
So, und das ist fürs erste Jahr, merkst du das nicht. Aber wenn du so eine Platte dann mal 10 Jahre online hast, dann sind das halt ganz schnell irgendwie 6, 7, 800.000 Euro. Irgendwie sowas.
Ja.
Und die kriegst du ja über Spotify nicht wieder rein.
Nee, nein.
Also dafür brauchst du ja Hunderttausende von Klicks.
Ja.
Und Welcome to reality.
Ja. Ja, da würde ich gerne, das werde ich auch verlinken. Es gibt 2 sehr gute Dokus, die sind auf YouTube. Die könnt ihr euch einfach reinziehen zu dem Thema, weil wir jetzt hier keine genaue, wie sagt man, Chronologie des Streamings. Das hat jetzt auch gerade Arte eine super krasse Doku rausgebracht über die ganzen wie hat es das verändert, wann ist da was passiert, also einfach um diese Chronologie zu verstehen, was war ja mit Napster, was war mit Spotify.
Es ist ja gerade auf der ARD ist ja online Dirty Little Secrets.
Das, genau, das auch.
Ja. Und die ist wirklich sehr gut und da kriegt der Normalo, der mit Musik nichts zu tun hat, kriegt mal so einen Einblick, was da los ist.
Ja.
Also die Playlist Regen auf Spotify, die generiert durch eine bestimmte politische Voreinstellung des Unternehmens Spotify und der Labels, generiert halt irgendwie mehr Umsatz als ein Großteil der Major Acts in Deutschland in einem Jahr. Das ist halt schon verrückt. Ne?
Genau, also damit die Leute verstehen, was mit Regen gemeint ist. Es gibt Menschen, die Staubsaugergeräusche aufnehmen und das auf Spotify stellen oder Waschmaschinen, weil die das ihren Kindern vorspielen oder weil sie selber das beruhigend finden abends damit zum Einschlafen. Das wird so oft gestreamt und die kriegen so viele Klicks damit, dass sie ein Waschmaschinengeräusch aufnehmen oder Regen oder, oder whatever. Also Windgeräusche, ne?
Ja.
Was ja an sich erstmal fein ist, aber das wird halt gewertet wie eine eigene Komposition.
Genau.
Und die verdienen sich halt einen Arsch voll Geld mit einem Geräusch, was die Natur macht.
Ja, kann man ja auch alles machen, nur ich will jetzt das Fass nicht aufmachen, weil da geht es jetzt darum, wann, wie viel, zwei Minuten, drei Minuten und.
Ja, genau.
Wenn ich zum Beispiel ein kompliziertes Stück Musik schreibe von 7 oder 8 Minuten, dann wird das auf Spotify benachteiligt, weil die Wiederholungsrate bewertet wird. Ja. Das heißt, wenn ein Song nur zwei Minuten lang ist und er wird oft
wiederholt,
dann gibt es mehr Geld als für eine 10-Minuten-Nummer, die nur einmal
gespielt
wird.
Ja.
Und das ist natürlich auch Quatsch.
Ja,
aber das Thema Streaming, das ist halt Pest und Cholera. Und zwar nicht oder, sondern halt und.
Mhm.
Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt sagen, nee, mache ich nicht?
Mhm.
Also jeder, der mich engagiert oder jeder, der mich hören möchte, der geht ja davon aus.
Ja.
Also wenn ich nicht bei Spotify bin, dann werde ich ja schon blöd angeguckt.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist nach dem Motto, das ist nicht professionell, weil es mittlerweile die Referenz ist. Also es ist eigentlich genauso wie bei Google oder allen anderen großen digitalen Playern. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich boykottiere Apple.
Ja,
kann ich machen. Aber ich meine, ich arbeite mit dem ganzen Fehlefanz seit 20 Jahren.
Ja.
Ich kenne mich jetzt damit aus. Das ist meine Arbeitsinfrastruktur.
Ja.
Wenn morgen jetzt Apple sagt, nee, mache ich nicht mehr, dann bin ich erstmal angeschmiert. Wie soll ich denn dann arbeiten?
Ja.
Und also so haben wir uns durch die großen digitalen Player, haben wir uns im Prinzip selbst limitiert.
Ja.
Weil jetzt, weißt du, das ist total... Es ist wirklich widersprüchlich, weil wir leben in der Demokratie und wählen irgendwie Parteien, aber eigentlich müssten wir die CEOs von Apple, Google und sonst was wählen, weil die haben mehr Einfluss auf unser tägliches Leben und auf unsere Selbstbestimmtheit als teilweise die Politiker.
Ja.
Es ist schon eine verrückte Zeit, ja.
Ja, und was ja auch viele nicht wissen, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber in der einen Folge gesprochen hatten, also damit ihr eine Referenz habt, wenn ihr irgendwo auf Spotify und Co. ein Abo habt und ihr hört zum Beispiel jetzt Emanuel seine Songs, so wie ich das ganz brav mache, nicht nur, weil ich ihn unterstützen möchte, sondern weil ich die Musik gerne höre. So, bisschen geschleimt. Nein, also Spaß beiseite.
Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen geschleimt. Nein, ich höre die wirklich gerne und ich höre sie halt einfach auf den Streaming-Plattformen, weil ich mir so denke, ich habe auch deine CDs, ich könnte auch deine CDs zu Hause hören, aber ich höre dann halt, wenn ich Marshall Cooper hören will, höre ich es auf Apple Music, weil ich dann denke, okay, gut, ein paar Klicks mehr. So, und wenn ihr das jetzt macht und ihr habt ein Abo, dann reden wir hier von ungefähr 0,0003 bis 0,0004 Cent pro Klick, aber auch nur ab, ich glaube, 30 Sekunden oder so.
Mhm.
Ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, was das im Jahr gibt, wenn jemand irgendwas zwischen 10.000 und 50.000 Klicks hat auf seinen Alben. Das ist nicht sonderlich viel Geld. Und was auch viele nicht wissen, ist zum Beispiel das DistroKid, was du gerade angesprochen hast, nimmt ja auch Geld dafür, dass du ein Abo bei denen hast.
Ja.
Das heißt, am Ende zahlst du halt einfach bei den ganzen Streaming-Sachen auch drauf, wenn du keine Cover-Songs hast. Wenn du jetzt nicht ein großer Big Player bist, der 3 Millionen Streams hat.
Ja, genau. Also dann macht es halt Sinn, wenn du wirklich dich ich kenne halt ein paar Kollegen von mir, die haben halt Plays im Millionenbereich.
Ja.
Aber auch die kriegen dadurch doch nicht ihre Produktion bezahlt.
Nein. Eben.
Weißt du, die nehmen dann irgendwie, 7, 8, 9, 10.000 Euro ein.
Ja.
Und das ist richtig viel.
Ja.
Ja, und?
Ja, aber das hat die Produktion noch nicht bezahlt.
Das sind Tropfen auf den heißen Stein.
Ja.
Dann macht es viel mehr Sinn, mit einem Sponsor zu arbeiten und mit einem Kultursponsoring. Und natürlich kannst du sagen, ja, ich mache Streaming, aber bei mir gibt es ja auch noch Vinyl und so. Ja, aber du musst ja auch erstmal die Vorproduktionskosten vorlegen für diese ganzen Geschichten. Ich kenne jetzt ja von Anfang, was eine Plattenproduktion kostet. Da musst du ja erstmal die Abnehmer haben.
Ja.
Also du brauchst einfach erstmal Geld, damit es überhaupt funktioniert. Und dann ist ja nicht klar, ob das reinkommt.
Ja.
Es ist nicht mal klar, ob die Produktionskosten
wieder reinkommen.
Gedeckelt werden. So. Ja. Und und dann bist du irgendwann an einem Punkt, da geht es halt nur noch über live.
Mhm.
Und aber auch da brauchst du ja auch Konzepte im künstlerischen Bereich, wo du Geld verdienen kannst.
Mhm.
Das ist ja bei den meisten Konzepten nicht so. Das ist ja der Grund, wieso jetzt die ganzen Duos und Trios im Pop und im Klassikbereich und sonst wo irgendwie aus dem Boden sprießen, weil die können mit einem Auto irgendwo hinfahren, haben ein Doppelzimmer und kriegen dann irgendwie ein paar hundert Euro.
Ja. Ja.
Ne? Aber wenn du dann mit einer richtigen Band ankommst oder mit einem Ensemble oder so, dann bist du ja schon angeschmiert.
Ja. Ja, gerade im, gerade in dem Game, Business und Hochzeit und Privat-Gigs, ne? Ich meine, dass da natürlich so ein Duo oder so ein Trio, wenn die sowas machen, wenn die auch so konzertantere Sachen machen, zum Beispiel. Ich meine, Hochzeiten ist ja nach wie vor ein...
Ja,
ne?
Moment. Du musst, ich finde, wir müssen da ganz klar unterscheiden zwischen kommerziellen Auftritten und zwischen künstlerischen Auftritten.
Ja.
Bei kommerziellen Auftritten kannst du ja einen Preis bestimmen. Ob der dann gezahlt wird oder nicht, ist egal.
Ja.
Aber du kannst ja sagen, hier für, ich spiele auf deiner Hochzeit oder sonst wo und ich will dafür 3.000 Euro haben.
Ja,
so.
Das stimmt.
Das geht ja. Aber diese Budgets gibt es ja teilweise bei den künstlerischen Anbietern überhaupt nicht.
Ja. Ja, darauf wollte ich hinaus, weil der Punkt ist ja, wenn jetzt so ein Trio, was viel, viel kommerziell in dem Fall spielt, wenn die so eine Spotify-Album haben, wo sie so ein paar Covers drauf haben und die spielen aber im Jahr, keine Ahnung, 25.000, 30.000 Euro ein durch Hochzeitsgigs, was ja durchaus plausibel ist, dann sind die, was haben wir gerade gesagt, 80 Euro im Jahr Spotify-Kosten ja auch völlig okay, weil das super Werbung für die ist, weil die Leute dann, die alle auf der Hochzeit sind, ach guck mal, meine Tochter heiratet nächstes Jahr auch, wollen sie nicht, wir gucken mal Spotify. So, die Frage ist ja genau für diese künstlerischen Gigs an der Stelle, weil ich bin ja genau so ein Fall jetzt, ich will eine CD rausbringen mit Komponisten, die zum 6/8 noch leben, die natürlich mit mir in Kontakt sind, die freuen sich darüber, dass meine Musik rauskommt, dass ich dieses Stück von ihnen aufgeführt habe und aufgenommen habe. Und dann stehst du aber da, weil die zahlen mir ja nichts dafür, dass ich deren Musik auf Spotify packe.
Es gibt aber auch andere Anbieter. Also es gibt, ich habe das noch nicht recherchiert, aber es gibt einen englischen Anbieter, der mit Beteiligung arbeitet, wie der.
Ja.
Also man muss sich da wirklich schlau machen und das ändert sich auch alle paar Monate. Ich bin jetzt halt ein paar Jahre bei DistroKid, weil ich das angenehm finde, dann habe ich da einen Account und das, ich kenne dann den Workflow und dann bist du wieder, wie ist zum Beispiel was passiert und da, das ist jetzt vielleicht mal wirklich ein sinnvoller Tipp für alle, die zuhören. Mhm. Ich war, meine ersten digitalen Veröffentlichungen habe ich bei SpinUp gemacht. SpinUp war damals 2017, 2016, 2018 eine Tochterfirma von Universal. Und ich hatte mir davon ausgerechnet, wenn ich das bei denen mache, dann habe ich vielleicht größere Chancen, in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden von Universal. Was totaler Bullshit war. Lange Rede, kurzer Sinn, Universal hat Spotify einfach, hat SpinUp einfach platt gemacht letztes Jahr. Und ich musste all meine Veröffentlichungen, die ich auf SpinUp hatte, musste ich umziehen lassen, was ein riesen Hickhack war. Auf DistroKid. Das heißt, wenn DistroKid morgen pleite ist,
musst du das wieder
umziehen lassen. Alles wieder, weißt du? Und das ist schon sehr nervig. Ich meine, das geht viel schneller als früher. Früher hat sie halt einen Vertrag mit dem Label. Und, aber trotzdem, du hast viele Möglichkeiten, aber Geld verdienst du trotzdem nicht.
Ja, ne? Ja, und das wäre an der Stelle, höre ich halt ganz oft von Menschen. Ich habe da ja sogar in meinem Buch ein Kapitel zu. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass wir noch keine Folge dazu haben. Weil ich immer wieder mit Menschen, vor allem mit Jugendlichen in der Schule gerade spreche oder auch mit Kollegen und Kolleginnen, die nicht in der Musikbranche sind, die das nicht wissen, die sind dann völlig überrascht, dass bei den Interpreten und Komponistinnen und Komponisten oder Songwritern in dem Fall so wenig hängen bleibt. weil denen das nicht klar ist, weil die zahlen irgendwie ihre 10 Euro im Monat und denken, so habe ich früher auch gedacht, als ich es noch nicht wusste, wenn ich jetzt die ganze Zeit Marshall Cooper höre zum Beispiel oder eine andere Band, die eher so ein bisschen Underdog ist, die nicht so viele Klicks hat, dann landet doch mein Geld zu einem Großteil bei den Menschen, die ich höre. Und so denken viele Leute, die es nicht wissen. Deswegen sind solche Dokus auch so wichtig, dass ihr euch die anguckt.
Es landet bei denen, die auf Spotify erfolgreich sind.
Korrekt. Und das ist ganz kurz auch da, wenn ihr das mal googelt, Pro-Rata-System. Das ist genau das, was bei Spotify und Co. gemacht wird. Das heißt, eine Taylor Swift bekommt prozentual von ihren Klicks mehr, weil ihre Songs halt...
Ja, aber die steigt ja gerade aus. Das ist ja hochinteressant.
Also ja, es wär,
die ist ja gerade dabei, vielleicht sogar was Eigenes zu gründen.
Korrekt, ja.
Die hat ja als erste Künstlerin ist die ja komplett unabhängig, weil die ja ihre ganzen Platten neu aufgenommen hat und die Rechte komplett wieder bei ihr liegen.
Ja.
Das kann in den nächsten Jahren was werden. Also es gibt gerade Gerüchte, dass Taylor Swift eine Plattform gründet für Musiker.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich habe darüber gelesen.
Ja.
Das wäre natürlich der Knaller,
der Knaller,
Musiker erst zum ersten Mal halt auch wieder Geld verdienen könnten mit dem, was sie tun.
Ja.
Und ich habe ja gerade auch wieder neue Veröffentlichungen, die anstehen und das mache ich nur digital, jetzt mein Orchesterprojekt. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, was mache ich jetzt?
Mhm.
Also ich kann jetzt... Also ich komme ja nicht mal auf eine Playlist. Das ist ja auch alles Geschiebe.
Ich
mache da jetzt Videos und werde die Videos bewerben. Aber über Spotify geht da gar nichts.
Nee, absolut nicht.
Weißt du?
Und
es sei denn, du kommst in eine Playlist. So.
Ja. Und das ist, gerade wenn ihr jetzt hier zuhört und es geht mir nicht darum, ein Bashing von Streaming zu machen, weil ich nutze es ja, du nutzt es, wir nutzen das alle. Das Ding ist, dass die Menschen, die Arbeit zum Großteil machen, halt eher draufzahlen, als was zu verdienen. Und das von Taylor Swift habe ich auch so in verschiedenen Bereichen schon so gehört und gelesen. Und ich bin sehr gespannt, weil wenn jemand mit so viel Macht wie sie, weil sie hat sehr viel Macht in Amerika als Musikerin und Sängerin und nutzt das Gott sei Dank sinnvoll, bin gespannt, was das für Wellen schlägt, wenn sie das macht. Was passiert mit anderen Künstlerinnen, die so eine hohe, die füllt einfach Stadien. Also die füllt ja nicht nur Hallen, sondern Stadien. Ich denke, wenn so eine Frau sagt, Moment mal, wir ändern das System mal hier ein bisschen ab, damit die Menschen, die Arbeit machen, auch wirklich wieder dafür entlohnt werden, bin ich sehr gespannt, was das für Wellen schlägt, auch mit Labels. Weil genau das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Soll ich mir jetzt ein Label suchen? Soll ich irgendwie gucken, ob irgendein neues Musiklabel sagt, es verlegt meine CD?
Das ist alles rum, sagst du.
Aber es ist rum und dann sage ich mir so, yo, es war für mich ein Projekt, was ich in meinem Masterstudium begonnen habe, was ich jetzt natürlich auch raushauen möchte, weil es war sau viel Arbeit, das zu machen. Aber die Frage, die sich als junge Musikerin oder in meinem Fall jetzt auch Berufseinsteigerin stellt, ist wie?
Du darfst eins nicht vergessen. Du bist jetzt da natürlich noch am Anfang und das ist jetzt für dich eine Riesennummer und du hast jetzt was aufgenommen und du hast dein Album aufgenommen.
Ja.
Und ich sag dir jetzt mal eine ganz bittere Wahrheit. Du musst einfach mal ein paar Alben machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt funktioniert.
Mhm.
Und das will natürlich keiner hören.
Ja.
Ich habe auch bei meiner ersten Veröffentlichung dachte, das ist jetzt der Knaller. Das wollen alle. Und das denkt man jedes Mal.
Mhm.
Aber es ist auch das muss man halt üben.
Ja.
Auch da muss man gucken, okay, wie gehe ich damit um? Ich habe über die Jahre dann auch festgestellt, okay, ich habe noch Konzertveranstalter, die interessiert das dann trotzdem nicht, was das Spotify ist. Die interessiert dann, also es ist alles sehr viel komplizierter, als das auf den ersten Blick scheint. Fakt ist, du kommst trotzdem um diese Dienste mittel- und langfristig nicht drum rum.
Ja.
Es sei denn, es gibt irgendwann ein neues System.
Ja.
Aber darfst du nicht vergessen, das, über was wir gerade reden, das hat sich ja alles wahnsinnig schnell entwickelt in den letzten 10 Jahren.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Ich hab vor 10 Jahren habe ich noch Platten gepresst.
Mhm.
So, und jetzt habe ich 2500 CDs bei mir im Keller. Ja, super.
Ja.
Weißt du? Und das ist, ja, da kam Corona, dann konnte ich irgendwie 2 Jahre nicht spielen, dann konnte ich CDs nicht verkaufen. So, und jetzt bin ich schon so weit, dass ich nichts mehr produziere, weil ich mir denke, ja,
für was?
Für was?
Ja.
Die Leute bestellen bei mir auch keine CD, die Leute bestellen ja gar nichts mehr. Die Leute gehen einfach nur auf Spotify oder noch nicht mal das, sie gehen einfach auf YouTube.
Ja.
Ja, und das ist halt die Realität. Und solange wir, solange das System nicht in irgendeiner Form rebootet wird, ändert sich da auch nichts.
Ja.
Also davon bin ich verletzt, also da mache ich mir überhaupt keine Illusionen.
Ja. Ja. Ja, YouTube ist natürlich, das ist dann noch eine andere Hausnummer, die man nutzen kann, wenn man dann sagt, okay, dann haue ich da meine Promo-Sachen raus, meine Promo-Videos.
Ganz im Ernst, also ich finde ja, YouTube besser als Spotify.
Ja. Ja. Da wirst du ja auch klickmäßig besser bezahlt, wenn du es monetarisierst.
Ja, okay. Da muss ja jemand erstmal deine Musik nicht abschalten, während die Werbung läuft. Das ist auch nicht so einfach. Weißt du?
Ja, das stimmt.
Brauchst du auch eine Fanbase.
Ja.
Also das ist, aber ich finde halt YouTube relativ nachhaltig, weil du es auch mit anderen Sachen verbinden kannst.
Mhm.
Und bei Spotify, ja, pff. Das oder bei Apple Music. Also mir ist das zum Beispiel auch alles zu viel. Ich hab Amazon Prime, ich könnte jetzt irgendwie Amazon Music oder Apple Music. Ich bin halt, ich nutze halt Spotify. So.
Ja.
Es ist, weißt du, das, du wirst ja auch erschlagen von der Masse an Möglichkeiten.
Absolut.
Und ich kann ja nicht bei 4, 5 Diensten sein.
Nee.
Ja, also, aber was ist jetzt die Conclusio? Wir wollen ja jetzt Schluss machen. Wir haben keine.
Nee, da gibt's auch keine.
Nee.
ich packe euch auf jeden Fall Dokus runter, wenn euch das interessiert. Ich kann es echt nur empfehlen, sich damit ein bisschen näher zu beschäftigen, egal ob ihr Musikerin, Musiker seid oder nicht. Gerade die, die es nicht sind, ist, glaube ich, noch viel, viel spannender, diese Dokus zu gucken, um sich da einfach ein bisschen reinzufuchsen. Und kauft halt dann, wenn ihr auf irgendwelche Konzerte geht, kauft von diesen Bands oder von diesen Ensembles, wenn sie irgendwas haben, kauft halt was von denen. Weil wenn sie irgendwas noch verdienen wollen, was das angeht, dann kauft eine CD für 15, 20 Euro beim Konzert.
Nee, da geht es nicht um Verdienen, da geht es einfach nur darum, die Produktionskosten der CDs reinzubekommen.
Danke, okay, Entschuldigung. Also, damit man nicht was verdient, sondern damit man auf null vielleicht irgendwann in 10 Jahren wieder rauskommt.
Ja.
Ja. Traurig, aber es ist halt so.
Das ist bei den meisten Bands. Also natürlich nicht bei allen.
Ja.
Wie gesagt, wenn du eine große Fanbase hast, ist das was anderes. Aber das bekommst du auch nur, wenn du schon lange am Start bist oder wenn du eine sehr junge Band bist.
Ja.
Eine Band in den 30ern, wo kommt die Fanbase her? Also, weißt du?
Ja.
Das ist halt.
Ja.
Ja, gut. Dann sagen wir erstmal hier mit dieser frohen Kunde und
bis zum nächsten Mal.
Positiven Ausblick.
Sehr, sehr positiv, ja.
Achso, KI kommt ja dann auch noch.
Das kann man dann auch noch besprechen.
Ja, genau.
In der nächsten Folge.
Also es wird richtig geil die nächsten Jahre. Freut euch schon drauf.
Studiert bitte alle was anderes. Nein. War ein Spaß.
Nein, es geht ja immer weiter. Es geht ja immer weiter. Aber man muss schon in Realitäten auch ins Auge blicken.
Ah, geil. Ja.
Also, macht's gut, ne?
Schöne
ciao,
Zeit.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.